Deutsches Reiseradio und Podcast Nummer 102 mit Rüdiger Ihlmann und der Fortsetzung unserer versprochenen Usedom-Trilogie und diversen Fragen zu Beginn. Muss man sich Kunst in der Regel erst zugänglich machen, weil man sie sonst schlicht übersieht? Versehen möchte ich die Frage mit dem Anschluss, warum kannte ich vor Usedom Lionel Feininger kaum und noch schlimmer Philipp Otto Runge gar nicht? Kunstbanause oder was? Also, wie auch immer, dieses Defizit abzubauen und anschließend Bauklötze zu stauen, wäre mir ohne meinen Usedom-Trip nicht vergönnt gewesen.
Sie gehen mal von Runges Kunst, da hat er das erste bürgerliche Monumentalbild. Und dass das Kinderbild durch ihn reformiert wurde, weiß auch kein Mensch. Dass er der Begründer der romantischen Kunst in Deutschland ist, dass er die erste dreidimensionale Farbenlehre und als drittes, dass er der Wegbereiter der Moderne ist.
Die Gemeinde Benz hat ein einziges für eine Buntstiftzeichnung für 30.000 Euro angekauft mit Hilfe der Sparkassenstiftung. Und das haben wir ins Landesmuseum als Leihgabe gegeben. Aus Swinemünde ein großes Ölbild ist vor ein paar Jahren für mehrere Millionen in Paris versteigert worden.
Zwei große Künstler der Insel, die es nur zum Ruhm unter Kennern gebracht haben. Otto, Kunstnormalverbraucher, kennt weder Feininger noch Runge. Ein echtes Defizit, das auch ich aufarbeiten musste. Philipp Otto Runge erblickte in Wolgast, dem Tour nach Usedom 1777, die Welt war kränklich, träumte vom Malen, entwickelte revolutionäre Theorien und war insgesamt seiner Zeit um etwa 100 Jahre voraus. Lionel Feininger kam erstmals vor 110 Jahren am 17. Mai 1908 nach Usedom. Der 1871 in New York geborene Künstler mauserte sich auf Usedom vom Karikaturisten zum Maler. Es war eine wörtliche Erfahrung für ihn, als er mit seinem Cleveland-Rad 5 Sommer lang die Insel abradelte auf der erfolgreichen Suche nach Motiven. Von Heringsdorf aus machte er sich die Umgebung künstlerisch zu eigen. Es entstanden hunderte von Naturnotizen am Strand, in den Dörfern, in den Kaiserbädern und auch in Swinemünde unter dem Namen Swinemünde bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs drittgrößtes deutsches Seebad an der Ostsee. Er war permanent mit seinem Fahrrad unterwegs. Bis zu 10.000 Kilometer soll er pro Jahr auf dem Rad aus der Heimat unterwegs gewesen sein. Nicht sein Rad, aber ein baugleiches steht heute im Kunstkabinett der kleinen Feingalerie von Hannes Albers im Usedom-Örtchen Benz direkt im Schatten der Kirche. Wegbereiter der Feininger Legende ist der ehemalige Pastor von Benz.
Also mein Name ist Martin Bartels und ich war hier über 30 Jahre Pfarrer in dieser Gemeinde und dem Haus, was hier hinter steht, das Pfarrhaus. Und das waren meine besten Nachbarn hier, denen das gehörte. Und der Galerist, der hat das dann durch meine Vermittlung gekauft. Und am Anfang habe ich ihm gesagt, Sie müssen das Feininger Scheune nennen. Und er sagt, ach, das ist nicht, wir haben keinen Feininger. Und ich glaube, inzwischen täte es ihm leid, dass er es nicht Feininger Scheune genannt hat. Ja. Denn damals in den 90er Jahren haben wir noch nicht geahnt, wie viel Lionel Feininger auf der Insel gewesen ist und was der hier alles gemalt hat. Das habe ich dann über Jahre hin erst entdeckt und habe dann zum Schluss auch noch ein Buch rausgegeben zu diesem Feininger Radweg, den wir auch über 5-6 Jahre daran gearbeitet haben. Ja, das ist die Entdeckung Lionel Feininger auf der Insel. Wir haben in Vorbereitung dieses Feininger Radweges 1500 Feininger auf der Insel Usedom, einschließlich Swinemünde, und dann noch mal bis bald an 3000, wenn man seinen letzten Aufenthalt in Hinterpommern. Und was uns besonders überrascht hat, er ist hier auf der Insel vor allen Dingen 1908 bis 1912, aber dann immer wieder auch Ersten Weltkrieg und danach. Und 1924, da war er dann schon am Bauhaus. Und da hat er eben diese unheimlich vielen Zeichnungen. Und das wollte ich sagen, auch als er längst nicht mehr auf die Insel reisen konnte und Deutschland verlassen musste, weil er zur entarteten Kunst gezählt wurde, da hat er immer noch wieder gemalt, besonders die Benzer Kirche.
Martin Bartels lebt und brennt auch heute noch für viele Dinge. Der Feininger aber hat es ihm besonders angetan.
Von hier aus sieht man die Benzer Petrikirche sehr schön. Ich habe die Erinnerung an die Benzer Kirche immer noch mit alten Bäumen. Die sind zu Feininger Zeiten 1908 ungefähr, ein bisschen eher, mal gepflanzt worden, waren große Kastanien geworden. Das müsste jetzt herrlich aussehen, wenn die blühen. Die waren schon eben so alt und morsch und dann haben sie alle abgenommen und dann sind eben diese Rotahorn oder sowas jetzt neu angepflanzt worden. Hier an dieser Stelle, bei dieser Platte, beginnt die Feininger Rundtour. Da sehen Sie immer diese Hinweisschilder über den Radweg, über die ganze Insel bis nach Swinemünde. Und weil er diese Kirche eben mindestens, nein, ich weiß es genau, über 50 Mal in Zeichnungen, Bleistift, Buntstift, Holzschnitte und Aquarelle und dann vor allen Dingen eben 5 Ölbilder, die er dann später im Atelier in Berlin, Weimar oder Dessau noch gemalt hat. Er hat die Benzer Kirche richtig umzingelt und erobert. Also hier weiß ich, da hinten aus der Ecke, wo die Fahrscheune rausguckt, da drüben aus dem Garten, dann ein bisschen höher bis oben zur Mühle hoch, immer wieder das Kirchenmotiv in allen Varianten. Ich habe ein paar hier, die lege ich Ihnen vorne in der Kirche. Hier draußen kann man die schlecht angucken. Da drinnen ist es, glaube ich, besser zu sehen.
Es sind natürlich keine Originale, die er da auslegen will, sondern Drucke der Feininger Kunst. Denn im Original wäre da nur ein Bild.
Die Gemeinde Benz hat ein einziges für Buntstiftzeichnung für 30.000 Euro angekauft mit Hilfe der Sparkassenstiftung. Und das haben wir ins Landesmuseum als Leihgabe gegeben. Eine, ne? Aus Swinemünde, ein großes Ölbild, ist vor ein paar Jahren für mehrere Millionen in Paris versteigert worden.
Spätestens jetzt dürfte jedem klar sein, wenn Werke für mehrere Millionen versteigert werden, kann es sich nicht um einen unbedeutenden Hobbymaler handeln. Ganz im Gegenteil, erhielt er doch eine große Ehre. Walter Gropius berief ihn als ersten Bauhausmeister zur Gründung des Bauhauses 1919 nach Weimar. Er gehörte auch zur Ausstellungsgemeinschaft Die Blaue Vier mit Paul Klee, Wassily Kandinsky und Alexei von Jawlensky. Ich will es nicht zu kompliziert und wissenschaftlich machen, aber spätestens jetzt dürfte Feiningers Bedeutung auch dem nur am Rande Kunstinteressierten klar sein. Vom Bauhaus zur entarteten Kunst der Nazis war es leider ein ziemlich schneller Weg. 1937 verließ er Nazi-Deutschland und kehrte danach nie wieder zurück. Dies im Hinterkopf erschließt sich auch der Aufkleber am Eingang zum Benzer Kunstkabinett. Kein Ort für Neonazis steht da. Das spricht sicher auch Pastor Bartels aus der Seele, der uns jetzt aber bergauf schickt. Über dem Örtchen sieht man eine wundervolle Windmühle. Die müsse man gesehen haben, sagt er, auch weil sie natürlich ein Feininger-Motiv war und ohne Feininger hätte es keine Restaurierung der Mühle in den 1990er Jahren gegeben.
Und wir konnten auch bei der Rekonstruktion der Mühle, da waren die Flügel ab, diese Konstruktion, die was bei Holländer Windmühlen Besonderes ist, nach dieser Zeichnung rekonstruieren, diese Stahlseile. Das ist ja bei den Stürmen hier dermaßen gefährlich. Die sind was Besonderes, der Okolyt, sagen wir dazu. Das ist nach der Feininger Zeichnung, der 1908 gab es von Benz noch keine Fotografien. Aber wir haben diese Feininger Zeichnung.
Glück gehabt, sagt Martin Bartels. Zu verdanken sei die Wiedererstehung der Mühle einer besonderen Initiative. Sie habe ein beliebtes Ausflugsziel der Insel gerettet.
Nach der Wende hat die Ortsgemeinde Benz die Mühle übertragen bekommen. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, war Vorsitzender des Dorfsowjets, wir haben einen Mühlenverein gegründet. Und der hatte jetzt 25-jähriges Bestehen und ist ja ein ganz toller Verein. Wir haben dann, wo ich dagegen war, dieses Backhaus, wie wir sagen, hingebaut nach der Wende. Und dann haben die wirklich toll durchgehalten. Ich hatte befürchtet, das nächste ist hier ein richtiges großes Geschäft, nicht? Mit mit, na was weiß ich, für einen Kaffee und so. Und das macht der Mühlenverein, das sind zwei aktive Mitglieder und die backen den Kuchen. Sie sind doch kulinarisch unterwegs, ne?
Ja.
Müssen Sie unbedingt erwähnen, der beste Kuchen, ne?
Ja.
Und damit finanzieren die auch die Erhaltung der Mühle. Und außerdem, hier sind immer Leute und man kann schön sich hinsetzen und Kuchen und Kaffee trinken. Also ich bin damit längst versöhnt. Das passt hier sehr gut her. Und das ist ein sehr aktiver Verein.
Der Insel Usedom und dem kleinen Örtchen Benz zu weit sichtbarem Ansehen verhalf. Ein Pfarrer als Vorsitzender des Dorfsowjet in DDR-Zeiten. Wer die Nase rümpft, dem empfehle ich den dritten Teil der Usedom-Trilogie des Deutschen Reiseradios. Denn Martin Bartels war und ist alles nur kein Angepasster. Diejenigen, die weder politisch noch kunsttechnisch interessiert sind, sei der Ausflug zur Mühle wegen der großartigen Aussicht auf den Schmollensee empfohlen. Ein entspannter Zwischenstopp auch für alle, die wie Lionel Feininger parat die Insel erkunden. Der Feininger Radweg führt naturgemäß zu den schönsten Örtlichkeiten und Blickwinkeln des östlichen Usedoms, Swinemünde inklusive. Bevor wir dem zweiten großen Künstler einen Besuch abstatten, gibt es noch einen kleinen Abstecher zu einem Schloss, das in Stolpe nahe der Stadt Usedom steht. Es erwartet einen nicht nur ein prächtiges Bauwerk, sondern auch ein Spaziergang durch die Geschichte Pommerns vom 13. Jahrhundert bis zur Restaurierung nach der Wende 1989. Dr. Klaus Kügler ist stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins und versucht sich kurz zu fassen.
Ein Ritter von Schwerin siedelte hier und begründete die Stolperlinie der Schwerinschen Familie. Und das Interessante ist eben, ich hatte ja gesagt, 1250, 1300 etwa, seit der Zeit mit einer kurzen Unterbrechung ist dieses Anwesen hier dann in Familienbesitz geblieben. Nun ist es so, dass dieses Schloss nicht seit 1250 steht, sondern es wurde errichtet so ziemlich genau 1600. Im Jahr 1618, kaum dass das gute Stück stand, brach der Dreißigjährige Krieg aus. Der Dreißigjährige Krieg war für Pommern wiederum eine echte Schicksalszeit. Pommern war das Hauptschlachtfeld. Der Krieg fand ja im Wesentlichen statt, ursprünglich als Religionskrieg, später dann verkommen zu einem fürchterlichen Machtgemetzel. Sie kennen alle das Kinderlied, Maikäfer fliege, ne? Pommernland ist abgebrannt. Das geht auf diese Ereignisse zurück und mit Sicherheit ist auch diesem Schloss diese Zeit sehr schlecht bekommen. Wir haben zwar keine Aufzeichnungen, wir wissen aber eins aus bauhistorischen Untersuchungen, dass der Dachstuhl durchgehend, das hat man wissenschaftlich belegen können, aus Baumstämmen von Bäumen, die nach dem Jahr 1700 gefällt wurden, also nach dem Dreißigjährigen Krieg, also mit großer Sicherheit anzunehmen, dass es abgebrannt war oder sonst wie schwer beschädigt war und dann im Jahr 1700 wieder aufgebaut wurde.
Die eigentliche Hochzeit des Schlosses kam aber erst im späten 19. Jahrhundert mit Friedrich Graf von Schwerin und seiner Ehefrau Gräfin Frieda. Sie zogen 1895 ein.
Beide, ihr Ehemann, sowohl als auch sie selber, waren zu der Zeit am kaiserlichen Hof in Berlin. Frieda war ausgebildete Diplomatin, für ihre Zeit eine enorm emanzipierte Frau. Und es ist so ein schönes Hochzeitsgeschenk gewesen. Beide haben aber nachgedacht, ob das so ihr Lebensstil ist, hier in das damals noch enorm abgeschiedene Pommern als Landwirtschaftsmanager, ich jetzt mal, zu ziehen. Haben sich dann dafür entschieden, allerdings mit der kleinen Nebenbedingung, dass sie hier doch ihre internationalen Kontakte, ihren Lebensstil aufrechterhalten können. Und dazu musste dieser einfache Landsitz eben ausgebaut werden. Und im Wesentlichen mit dem Geld des Schwiegervaters wurde dann diese Schlossanlage errichtet. Also was wir heute jetzt uns anschauen werden, geht ganz wesentlich auf diesen großen Umbau um 1900 zurück. Frieda und ihr Ehemann hatten zwei Söhne. Einer ist im Ersten Krieg gefallen, der andere im Zweiten. Und der Ehemann ist in den 20er Jahren verstorben. sodass also diese Dame, die zunächst mal diesen ganzen Umbau ja veranlasst und gemanagt hatte, dann von 1924 bis 1945 wirklich, und ich sage jetzt das mal in modernen Begriffen, diese Produktionsstätte hier gemanagt hat. Sie hat das außerordentlich erfolgreich getan und war für ihre Zeiten jedenfalls außerordentlich fortschrittlich sozial eingestellt, hatte hier in der Bevölkerung einen erstklassigen Leumund.
1945 mit der Besatzung der Roten Armee und dem späteren Beginn der DDR blieb Gräfin Freda nichts anderes übrig, als schnellstens die Koffer zu packen. Als Feudalherrin war sie trotz ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung nicht mehr geduldet. Sie kam mittellos in einem Altersheim in Schleswig-Holstein unter, wo sie als Sozialhilfeempfängerin 1957 starb. Allerdings hatte sich Frau Gräfin noch was einfallen lassen, was ihren Tod überdauern sollte.
Die Freda hat in ihrem Testament verfügt, dass sie hier in Stolpe begraben werden möchte. Mitte der 50er Jahre eine Feudalherrin in der DDR, nicht so ohne. Ne? Und sie hatte aber mit sich eine Kammerzofe, mit der sie ihr Leben lang zusammengearbeitet hat. Und die hat das irgendwie fertiggebracht, tatsächlich den Sarg nach hier überführen zu lassen. Aber eigentlich klammheimlich. Und irgendwann stand der Sarg hier in der Kirche. Und es war helle Aufregung natürlich. Und keiner wusste, wie er das politisch handhaben sollte. Also der Pastor war völlig überfordert, hat dann natürlich seine Vorgesetzten und die Partei hat sich eingeschaltet. Und das war eine ganz unliebsame Geschichte, denn sie war ja in der Bevölkerung so beliebt. Also der Klassenfeind in der Bevölkerung beliebt. Was macht man damit jetzt? Die sollte natürlich zurück. Man hat aber, misstrauisch wie man damals war, gegeneinander den Sarg geöffnet, um zu bestätigen, was ist da nun drin. Und war eben die tote Gräfin drin und nichts anderes. Und da griff jetzt ein Gesetz, es gab ein Gesetz, das galt in beiden Teilen Deutschlands, dass ein einmal geöffneter Sarg nicht wieder zugemacht und weitergeschickt werden darf. Und dann ist sie also, musste sie hier beerdigt werden. Da hat es viel Ärger drum gegeben. Der Trauerzug ist dann richtig behindert worden mit Traktoren, die quer auf dem Weg standen und so weiter. Man wollte sie auch erst gar nicht auf dem Friedhof lassen. Sie sollte irgendwie außerhalb des Friedhofs. Ende des Liedes, also sie wurde dann auf dem Dorffriedhof begraben. Das Grab kann man heute noch sehen. Und hat sich also so noch bis zuletzt durchgesetzt. Ja.
Die tote Gräfin musste man erdulden. Dem Schloss hat man allerdings bis 1989 fast den Todesstoß versetzt.
Mitte der 70er Jahre hat man nochmal aus ideologischen Gründen, muss man sagen, sich daran gemacht, hat gesagt, nein, das erinnert schon vom Erscheinungsbild immer noch zu sehr an die Feudalherrschaft. Das wollen wir hier nicht mehr haben. Und hat dann Geld in die Hand genommen, um es zurückzubauen. Man hat die Türme abgerissen, den Zierputz runtergeschlagen, die Bogenfenster zugemauert und so weiter. Und das war das Ergebnis. Als das Gebäude dann so aussah, hat man eigentlich das Interesse verloren. Dann ist es noch so 15 Jahre bis zur Wende vor sich hin verrottet, muss man sagen. Und nach 1990 war die große Frage, abreißen oder erhalten. Und nach einiger Zeit, nach einigen Vorbesitzern, hat sich das dann so geklärt, dass die Gemeinde Stolpe das Gebäude für diese symbolische eine D-Mark übernommen hat. Nun, das Gebäude zu erwerben ist eine Sache, es zu restaurieren ist eine andere. Die Finanzmittel hat eine kleine Gemeinde einfach nicht. Und so hat sich im Jahr 2000 hier ein Förderverein gegründet, der Förderverein Schloss Stolpe. Und der Förderverein hat sich zur Aufgabe gemacht, diesen Teil, diesen erhaltenen Teil des Gebäudes aus dem Zustand wieder so herzustellen, dass er so nah wie möglich, so denkmalsgerecht wie möglich an diesen Zustand wieder zurückgeführt wird.
Ende gut und jetzt lässt sich das Schloss wieder restauriert besichtigen. Gleichzeitig finden in den Räumen Konzerte, Lesungen und Ausstellungen statt und ein kleines Schlossmuseum gehört auch dazu. Jetzt aber zu einem Pionier, der völlig folgerichtig in seiner Zeit nur von ganz wenigen, wenn auch prominenten Intellektuellen eine Anerkennung erfuhr. Dokumentiert ist es in seinem Geburtshaus in der Hansestadt Wolgast. Wir hatten eben schon gehört, dass Pommern im Dreißigjährigen Krieg besonders gelitten hatte. Wolgast war damals protestantisch und schwedisch.
Die Schweden hatten Altona dem Erdboden gleichgemacht und als Vergeltung sollten drei schwedische Städte auch niedergebrannt werden. Eine hat es getroffen und das war die schwedische Stadt Wolgast. Also 1713 ist von Wolgast nichts mehr übrig geblieben. Selbst die Kirche, man hat die Leute aufgerufen, geht in die Kirche, auch die wurde nicht verschont, also es muss ein Inferno gewesen sein. Dass man dennoch dieses Städtchen wieder aufgebaut hat, liegt einfach an der wahnsinnig günstigen geografischen Lage, eben am Ausgang der Oder. Und so kam die Familie Runge nach diesem Aufruf, 20 Jahre hättet ihr Steuerfreiheit, hierher und baut sein Haus direkt außerhalb der Stadt an die Stadtmauer. Dass sich das nachher ändert, konnte er noch nicht vorbedenken, denn Vater Runge war zunächst im schwedischen Dienst Zollbeamter, hat also die Schiffe visitiert und hat sich dann selbstständig gemacht. Aber als Kaufmann und Reeder, wie er dann war, musste er in die Stadt ziehen, weil immer noch die mittelalterliche Stadtverfassung gesagt hat, Bürger des ersten Standes haben in die Stadt zu ziehen.
Und so gibt es in Wolgast heute zwei Rungehäuser, das kleine vor der Stadtmauer und ein prächtigeres in der Stadt. Im kleineren kam 1777 Sohn Philipp Otto zur Welt, erzählt Barbara Rogo, Leiterin der Museen der Stadt Wolgast. Sie steht an der Tür des Philipp-Otto-Runge-Hauses, das heute einem Pionier der deutschen Malerei gewidmet ist. Heute gilt er als einer der vielseitigsten Künstler des 19. Jahrhunderts und Wegbereiter der Moderne. Ein Museum sollte also her. Das war 1997. Es musste restauriert werden, das viel größere Handicap war aber, dass es nichts mehr gab, was man in ein solches Haus hätte hineinstellen können.
Philipp Otto Runges Bilder sind zu, von 35 zugeschriebenen Ölbildern sind 29 in der Hamburger Kunsthalle. Zum Glück, denn in Hamburg sind sie viel besser aufgehoben und die Stadt könnte das gar nicht leisten, was man heute aufbringen müsste, um diese Arbeiten zu sichern. Also keine Originale in Wolgast, keine Möbel oder irgendwas aus dem Kontext. Und wie soll man bitteschön da ein Museum aufbauen? Dazu kam immer das Damoklesschwert Hamburger Kunsthalle. Was sollen wir dagegen setzen, haben wir zu Anfang überlegt. Bis wir das Selbstbewusstsein entwickelt haben, zu sagen, wir müssen nichts entgegensetzen, sondern wir müssen uns auf das besinnen, was wir haben. Und das ist das Haus. Und von dem Haus zeigen wir, was erhalten ist. Was nicht erhalten ist, wird auch nicht gezeigt. Und alles, was wir hinzutun zum Museum Haus, haben wir dezent ein Stückchen abgenommen. Wir haben sämtliche Bilder, die Sie hier im Haus finden, dankenswerterweise aus der Hamburger Kunsthalle in Originalgröße. Aber so ehrlich, so gerade heraus wie Kinder müssen wir werden, hat Runge gesagt. Also keine Bilderrahmen, damit gar nicht erst die Assoziation aufkommt. Hier sind keine Originale. Das sind Reproduktionen.
Allerdings entstand ein außergewöhnliches museales Konzept, das nichts vermissen lässt, wenn man sich mit Runge beschäftigt.
Runge selber. Meine Vaterstadt ist Wolgast in Schwedisch-Pommern. Mein Vater ist Kaufmann, der vorzüglich viel Schiffe baut. Dadurch, dass ich fast 7 Jahre nacheinander krank war, von mein 11. bis in mein 18., wurde ich von der Schule abgehalten und hatte unterdessen lauter schöne Sachen gemacht, vorzüglich in Papier ausschnitzen, zu drechseln und am Ende gar in Holz zu schneiden. Und diese künstlerische Ader hat er so ein bisschen von der Mutter mitgekriegt. Scherenschnitt machen, das war Zeitgeist, das hat jeder gekonnt. Aber Runge sagt selber von sich, mir sind die Finger zu Scheren geworden und ich wünschte, dass sie irgendwann auch Pinsel sind.
Das war sein großer Traum, Maler werden. Und das bei einem Kaufmann als Vater. Nur gut, dass er einen großen Bruder hatte.
Der 10 Jahre ältere Bruder Daniel, der auch in Hamburg dann lebte. Und Daniel ist eigentlich für uns, wie für damals, für Runge, für seinen Bruder ein Glücksfall. Er hat für uns sämtliche Briefe und Schriften, also von allen Größen der Zeit, von Goethe, Clemens Brentano, Achim von Arnim, diesen gesamten Schriftverkehr mit Philipp Otto veröffentlicht in 2 Bänden. Und so sehen Sie alle Texte hier zu, 99% vielleicht sogar.
Und Bruder Daniel überredete letztlich auch den Vater.
Philipp Otto ist in nachdem er in Wolgas das Nesthäkchen war, mit viel, viel Zuwendung und Liebe großgezogen wurde, kommt er nach Hamburg und das erste Mal in seinem Leben erfährt er Kultur, Bildung. Er saugt die mit beiden, also mit allen Sinnen, die er hat, auf. Aber irgendwann kommt die Erkenntnis, mein Bruder hat es wohl ebenso gut wie ich eingesehen, dass bei der Handlung doch nur ein Stümper aus mir würde. Ja, und mit stetem Tropfen, der Vater war natürlich erstmal sehr dagegen, Maler, das ist doch kein anständiger Beruf, aber Daniel finanziert in Hamburg schon heimlich am Vater vorbei den Malunterricht. Aber irgendwann gibt der Vater danach und da Philipp Otto schreibt, lieber Vater, ich danke Ihnen von ganzem Herzen für die gütige Einwilligung, dass ich mich auf die Malerei legen darf. Und können Sie sich vorstellen, mit welch einer Euphorie der Junge nach Kopenhagen kommt. Endlich darf er Maler werden. Endlich darf er das machen, was er die ganze Zeit schon machen wollte. Aber die Enttäuschung muss unheimlich groß gewesen sein. Als er nachdem, wie gesagt, mit sehr viel Liebe gewohnt, sehr viel Freunde, die eng um ihn herum ihn mit Bildung bestückten, er plötzlich Mutterseelen alleine war in Kopenhagen, in riesengroßen Malsälen, die vollgestopft waren mit antiken Skulpturen, sollten die Studenten das Malen, das Zeichnen lernen. An Malen war noch überhaupt nicht zu denken und seine Ungeduld galt natürlich, er wollte unbedingt malen, Pinsel in die Hand nehmen. Das übrigens genau wie 4 Jahre zuvor Caspar David Friedrich, der ja den gleichen Weg genommen hat, der 4 Jahre älter ist. Und irgendwann kommt Philipp Otto Runge zu der Einsicht, wir sind doch keine Griechen mehr. Wir können das Ganze nicht mehr so fühlen, wenn wir ihre vollendeten Kunstwerke sehen, viel weniger solche hervorbringen. Und warum uns bemühen, etwas Mittelmäßiges zu liefern? Also diese Grundehrlichkeit, die kann man in diesem kurzen Leben von Anbeginn verfolgen. Und er sagt, was mein Herz mir sagt, das möchte ich malen. Das ist für mich Anlass, zum Beispiel ein Bild zu malen, das 2 Meter mal 3 Meter werden sollte. Mit Hilfe der Hamburger Kunsthalle haben wir diese 3 Bahnen so hingekriegt, denn das Bild hat er nie fertig gekriegt. Der Tod ist ihm zuvor gekommen. Es ist der Entwurf in 2 Ausführungen. Und wenn wir die Zeit haben, können wir gerne an diesem Haus vorbeigehen. In Kopenhagen mit Heimweh im Bauch sagt er sich, ich möchte wissen, wie es meiner Mutter geht oder dem Vater, die Geschwister, wie es in Hamburg aussieht bei Daniel, die Heimkehr der Söhne, ein christliches Thema und er kommt fiktiv, so wünscht er sich das, nach Wolgast, wird von seinem Bruder Jakob aus Wolgast begrüßt und die übrige Familie hier mit Daniel aus Hamburg, Mutter und Vater, vor der noch heute hier existenten Gartenlaube der Familie Runge.
Kurz und knapp, er war seiner Zeit gedanklich meilenweit voraus und entwickelte revolutionäre Ideen, wie zum Beispiel das gerade beschriebene Malen von großen Bildern. Den Jugendstil deutete er in seinem Malstil schon an, bevor dieser 100 Jahre später berühmt werden sollte. Und vor allem entwickelte er eine bisher völlig unbekannte Theorie der Farben. Insbesondere das wird im Runge-Haus mit digitaler Technik sehr eindrücklich beschrieben.
Was man alles von Runge leider nicht weiß, dass er die erste dreidimensionale Farbenlehre in der deutschen Kunstgeschichte geschaffen hat. Wenn Sie nach Weimar zu Herrn Goethe am Frauenplan zu Besuch sind, da sind die gesamten Studien von Runge. Wir haben mal hier so eine Dreiergruppe von Newton angefangen, die 3 Grundfarben, Gelb, Blau und Rot gewählt haben, wie auch Johann Wolfgang von Goethe und dann 50 Jahre später der Chemie-Nobelpreisträger Ostwald, so und dass wir immer so 50 Jahre hatten. Aber die sind bis hierhin zweidimensional gewesen. Goethe sogar hat kategorisch Weiß und Schwarz als Farben abgelehnt. Aber Runge sagt, sie ändern ja aber die Farben. Also wenn ich zu Rot Weiß oder Schwarz gebe. Und so kommt er auf die Idee, Rot geht die Sonne auf und Rot geht sie unter. Rot ist der Mittler zwischen Erde und Himmel. Blau ist der Himmel am Tag, in dem Gott Vater sitzt. Und Gelb der Mond in der Nacht, der uns ein bisschen Trost gibt. Diese 3 zusammen gibt das Dreieck. Wenn ich jetzt Blau und Gelb zu gleichen Teilen mische, komme ich zu Grün, Lila und Violett bei den anderen beiden. Und nun macht Runge etwas, was ich also total bewundere. Er hat sich also fiktiv eine Kugel gedacht, am Äquator die drei Grundfarben, am Nordpol weiß, am Südpol schwarz.
Toll, zugegeben noch eindrücklicher, wenn man das sehen kann. Auch deshalb sollte man mal ins Runge-Haus nach Wolgast.
Die erste dreidimensionale Farbenlehre in der deutschen Kunstgeschichte. Dieses Rahlsystem, alle diese Geschichten fußen auf dem System von Philipp Otto Runge.
Und so ganz nebenbei hat er sich auch noch in die Literatur verirrt und irgendwann schrieb er Gehörtes auf und schickte es nach Kassel zu zwei Brüdern mit Namen Jakob und Wilhelm.
Gehen Sie mal nach Kassel ins Brüder-Grimm-Museum. Da lesen Sie ganz lapidar an der ersten Position: Der pommersche Maler Philipp Otto Runge hat die ersten Märchen in Deutschland aufgeschrieben. Nicht die Brüder Grimm. Er hat sie angeregt. Er hat ihnen einen Brief geschrieben, hat gesagt: Jungs, ich will Maler werden. Aber er lag hier im Bett und ihm hat man Märchen erzählt. Jeder, der gerade Zeit hatte und immer sein Lieblingsmärchen anlässt, natürlich, über tausende Jahre. Und so kennen sie alle. Und deswegen haben wir draußen die Flunder, den Butt. Fischer und Sinfru und Machandelbohm. Das sind die zwei Märchen, die Brüder Grimm aus Dankbarkeit dem Runge gegenüber quasi übernommen haben.
Ein ganz großer und ein Kind der Hansestadt Wolgast und der Insel Usedom. Damit soll es gut sein mit Kunst und Kultur, obwohl es in dieser Hinsicht sicher noch viel mehr zu erzählen gäbe. Beeindruckt geht man von dannen und beeindruckt ist man von all den Dingen, Menschen und Personen. Den großen Künstlern genauso wie denjenigen, die ihr Andenken pflegen. Letzteren werden wir wieder begegnen im nächsten Teil unserer Trilogie. Denn Vergangenheit und Gegenwart auf Usedom und in Pommern hat viel mehr miteinander zu tun, als man es sich als Außenstehender vorstellen kann. Davon und von Gefühlen berichten wir in Teil 3. Danke fürs Zuhören und denken Sie an die Chance des kostenfreien Abos von Website und Podcast. Dankeschön.